Sie sehen, das passt hervorragend zu unserem Thema hier heute Abend. Ja, liebe Freunde des Studiums Generale, liebe Studierende, liebe Kollegen und Kolleginnen. Nun, im Namen des Koordinationsteams des Studiums Generale möchte ich Sie herzlich zum neuen Wintersemester begrüßen. Wir haben wieder ein buntes Programm für Sie zusammengestellt, von den Geisteswissenschaften über die Naturwissenschaften zu den Sozialwissenschaften. Nun, die Vortragenden kommen zwar überwiegend aus der Hochschule, aber wir haben durchaus auch andere prominente Referenten eingeladen. Heute Abend werde ich Ihnen gleich Herrn Dr. Brink vorstellen. Dann werden Sie auch im Laufe des Wintersemesters den langjährigen Direktor des Kunstmuseums Winterthur kennenlernen, den Leiter des Deutschen Literaturarchivs sowie am letzten Tag dieses Semesters die Vizepräsidentin der Deutschen Bundesbank. Nun, wir hoffen, dass die diversen Themen auf Ihr Interesse stoßen, dass Sie Spaß daran haben, mitzudiskutieren, kontrovers, wenn es geht. Und zwar einerseits hier im Audimax, direkt im Anschluss an den Vortrag, dann aber auch vor dem Audimax anschließend auf der Ebene A6. Nun, wir haben beschlossen, dass in diesem Semester die Getränke kostenlos abgegeben werden. Das spart einerseits Arbeit und animiert vielleicht auch den einen oder anderen dazu, noch einige Zeit nach dem Vortrag gemeinsam miteinander zu sprechen, und zwar auch mit dem Vortragenden. Nun, ich darf in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ja die Teilnahme am Studium Generale kostenlos ist. Und das heißt nicht, dass keine Kosten anfallen. Von daher sind wir sehr dankbar, wenn es eine finanzielle Unterstützung auch von Ihrer Seite gibt. Sie können uns etwas Gutes tun, indem Sie die Spendenbox, die auf dem Getränketisch stehen wird, etwas füttern. Sie können auch eine Spende auf das Konto der Universität überweisen, dann bekommen Sie auch eine Spendenbescheinigung. Ich darf Ihnen das Koordinationsteam kurz vorstellen. Nun, das ist einerseits Herr Leiderer, den Sie hier vorne rechts sehen. Herr Leiderer gehört zur Physik. Dann neben ihm sitzt Herr Schink aus der Biologie. Dann Herr Wischermann aus der Geschichte, er ist heute nicht hier. Dann ich selbst komme aus den Wirtschaftswissenschaften. Dann hat mitgewirkt Konstantin Eisel, ein Studierender, der allerdings inzwischen im Ausland studiert. Und auch haben uns unterstützt Frau Dr. Schmiede und Graf Björn Bernadott. Dann Frau Wand, die Leiterin der Kommunikations-, Informations- und Medienseite der Universität. Und besonders danken möchte ich auch Frau Laufer, die sitzt hier rechts. Sie hat uns mit sehr viel administrativer Hilfe sehr schön unterstützt. Nun, jetzt darf ich ganz besonders herzlich unseren heutigen Redner, Herrn Dr. Brink, begrüßen. Er ist der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit in Baden-Württemberg. Nun, Datenschutz und Informationsfreiheit stehen in einem unübersehbaren Spannungsverhältnis zueinander. Wir möchten natürlich, dass unsere persönlichen Daten vor missbräuchlicher Nutzung geschützt werden. Auf der anderen Seite legen wir großen Wert auf Informationen, die wir nicht zuletzt von einem investigativen Journalismus erhoffen. Journalisten versuchen notwendigerweise an viele Daten heranzukommen und diese auszuwerten, unter anderem um damit auch eklatantes Fehlverhalten ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen. Und wie wir wissen, ist diese Aktivität für die Journalisten durchaus manchmal lebensgefährlich. Nun, nicht selten dürfte vielleicht auch der persönliche Datenschutz durch investigative Journalisten verletzt werden. Auch die großen Anbieter sozialer Netzwerke verletzen vermutlich den Datenschutz öfter, als wir es ahnen. Da geht es um sehr viel Geld. Nun, ich freue mich sehr, dass Sie, Herr Dr. Brink, uns zu diesem Thema heute etwas vortragen werden. Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie haben promoviert an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Danach waren Sie tätig beim Wissenschaftlichen Dienst des Landtags Rheinland-Pfalz. Danach waren Sie Richter am Verwaltungsgericht Koblenz und wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bundesverfassungsgericht. Dann zog es Sie zum privaten Datenschutz beim Landesbeauftragten für den Datenschutz in Rheinland-Pfalz und Sie wurden auch stellvertretender Landesbeauftragter für Informationsfreiheit. Seit 2017 sind Sie nun Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg. Und wir haben es gerade noch einmal festgestellt, Herr Brink ist sozusagen gleichzeitig mit der Universität geboren. Er ist auch Jahrgang 1966. Ja, damit, Sie haben das Wort.
Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Professor Franke. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, hier heute Abend sprechen zu können und Ihnen mein Arbeitsfeld ein bisschen näher zu bringen und die Diskrepanzen, die Differenzen, die Spannungen, die in dem Gebiet drin sind, werden sicherlich auch von Ihnen thematisiert werden. Ich habe vor, so bis kurz nach 7 zu Ihnen zu sprechen und dann wäre es mir sehr recht, wenn wir das Thema öffnen können und ich Ihre Fragen beantworte, weil Sie sehr viel genauer wissen als ich, wo Sie jedenfalls bei den Themen Datenschutz und Informationsfreiheit der Schuh drückt. Ich freue mich sehr, ich bedanke mich herzlich für die Einladung, hier im Rahmen des Studium Generale sprechen zu können und bin ganz sicher, dass wir eine Menge von Kontroversen und von spannenden, spannungsreichen Themen anschneiden werden. Gläserner Bürger, intransparente Datensammler, wann greift der LFDI ein, wann trete ich eigentlich auf die Bühne, wann versuche ich in diese Informationsbeziehung zwischen Staat, Bürger, Unternehmen und den Medien einzugreifen und dort voranzukommen. Ein kurzer Blick, den möchte ich voranstellen auf das Grundrecht, auf informationelle Selbstbestimmung, auf das Datenschutzgrundrecht. Ein Blick auf die Praxis werfen, wer eigentlich diejenigen sind, die mit diesem Thema besonders problematisch umgehen. Wir werden sehen, wir müssen den Blick überall hinwenden. Es reicht überhaupt nicht mehr, nur den Staat und seine Behörden, die Sicherheitsbehörden in den Blick zu nehmen, sondern wir müssen natürlich auch auf die private Seite schauen, sowohl was die großen Datenverarbeiter angeht, als auch auf uns selbst, wie wir uns als Nutzer, als Verbraucher verhalten und ob das immer so sozusagen im Zentrum, im Kern dessen steht, wie man sich verhalten sollte. Anschneidend zum Schluss möchte ich das Thema, wie schaffen wir es eigentlich selbst, Herr unserer Daten zu bleiben, was können wir dazu beitragen, um das Thema in den Griff zu bekommen und zwar an der Schwelle, und das macht das Thema so spannend, an der Schwelle zum digitalen Zeitalter, das wir gemeinsam betreten haben, mehr oder weniger unerkannt, es wurde kein Startschuss gegeben oder keine Glocke geläutet, dass es jetzt losgeht, aber es ist ganz eindeutig, wir sind seit spätestens, jetzt können Sie sich überlegen, wo Sie einsetzen wollen, 95, Beginn der Verbreitung des Internets, vielleicht auch erst Mitte der 2000er mit den Smartphones, die wir seitdem alle in der Hosentasche tragen, vielleicht beginnt das digitale Zeitalter mit Facebook, das ist auch gerade mal erst 10, 12 Jahre her. Und jedenfalls stellt sich dabei natürlich die Frage, sind wir gewappnet, wo sind die Fallstricke, kommen wir mit dem Thema zurecht, brauchen wir überhaupt noch einen Datenschutz oder ist das alles schon vorbei? Ist die Messe schon gesungen und ich berichte Ihnen heute von einem sterbenden Grundrecht. Wir schauen mal, wo die Reise hingeht. Die Reise beginnt, jedenfalls aus deutscher Sicht, spätestens mit einer Entscheidung aus dem Jahr 1982, die dem einen oder anderen von Ihnen noch geläufig sein dürfte. Das ist die Volkszählungsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wo damals Karlsruhe was ganz Interessantes, was ganz Spannendes und auch was Überraschendes getan hat. Wenn ich heute noch mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundesinnenministerium spreche, die sind heute noch sauer über das, was da passiert ist. Damals wurde nämlich die Volkszählung, ein bundesweiter Versuch, die Bürgerinnen und Bürger mit 30 Fragen zu konfrontieren, deren Tiefe dem heutigen Nutzer von sozialen Medien ein müdes Lächeln entlocken würde. Der Versuch, mehr über die eigenen Bürgerinnen und Bürger herauszubekommen, ein staatlicher Versuch, seine Schäfchen zu zählen, zu kategorisieren, einzuordnen, natürlich nur zu unserem Besten, natürlich nur, weil es sinnvoll ist, ab und zu mal zu schauen, wer sind wir eigentlich, was wollen wir eigentlich, was können wir, was tun wir, wie wohnen wir, das war eine ganz wichtige Fragestellung damals, Anfang der 80er Jahre, und den Staat in die Lage zu versetzen, das ganze Füllhorn seiner positiven Fähigkeiten über den Bürgerinnen und Bürgern auszuschütten. Da ging es um Sicherheitsfragen, da ging es um soziale Fragen. Und siehe da, der ein oder andere Bürger wollte das nicht. Lass dich nicht erfassen, war damals ein Stichwort. Und wenn man sich heute rückblickend anschaut, wie stark dieses Thema Zehntausende, Hunderttausende auf die Straße getrieben hat, um gegen eine Erfassung durch den Staat zu protestieren, dann wundert man sich manchmal ein bisschen. Wobei, ganz so schlecht ist das, was wir vor einer guten Woche in Berlin gesehen haben, eine große Demonstration. Da ging es um verschiedene Themen, aber eben auch ganz stark um das Thema Grundrechte, Grundfreiheiten in unserem Staat, wo ja immerhin auch über 200.000 Menschen auf die Straße gingen. Also ganz verloschen ist dieses Flämmchen nicht. Zähle Ihnen mal noch ein bisschen was zu dem Hintergrund. Ein Verfahren, das Anfang der 80er Jahre in Karlsruhe startete, relativ schnell über die Bühne ging, wo wir im Jahr 83 zwei Entscheidungen bekamen aus Karlsruhe. Einmal eine Entscheidung im einstweiligen Rechtsschutzverfahren, wo ganz kurzfristig die Volkszählung gestoppt wurde und dann die Entscheidung, die von einem Senat getroffen wurde, damals vom ersten Senat, es gibt wirklich nur noch unscharfe Bilder, soweit sind wir sozusagen in der Digitalisierung schon gekommen, dass wir die 80er Jahre nur noch kaum noch rekonstruieren können, mit einem Vorsitzenden, den Sie gewiss kennen, Ernst Bender, leider vor zwei Jahren verstorben, damals früher mal Bundesinnenminister gewesen, dann Vorsitzender des ersten Senats, und Karlsruhe hat was ganz Spannendes gemacht. Karlsruhe hat nämlich ein Grundrecht erfunden. Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, das gewährleistet, dass jeder Einzelne grundsätzlich selbst über seine persönlichen Daten entscheiden darf. Das Grundrecht stand nicht in unserer Verfassung drin, gar nicht so selten, dass die Karlsruher Richter fantasievoll werden und aus der Verfassung Dinge rausholen, die der Normalsterbliche dort nicht gesucht und gefunden hätte. Was damals gelungen ist, ist tatsächlich ein Versuch, ein neues Grundrecht zu finden, das auf die damals anstehenden technischen Herausforderungen reagierte. Das war die Zeit seit Anfang der 70er Jahre, wo die ersten großen Datenverarbeitungen stattgefunden haben. In erster Linie war das damals im Sozialbereich. Die Rentenversicherer haben die ersten Großrechner eingeführt, haben sich um das Thema gekümmert und haben wirklich nicht nur den Politikern, sondern auch der Bevölkerung eine Idee davon gegeben, was es heißen könnte, im digitalen Zeitalter zu leben. Damals Anfänge, die mit den heutigen Möglichkeiten gar nicht zu vergleichen sind. Ein Großrechner, der damals bei den Sozialversicherern stand, würde heute locker in ein Smartphone reinpassen und in der eigenen Hosentasche mitgeführt werden. Damals jedenfalls begann die Vorstellung davon, dass die automatisierte Datenverarbeitung nicht nur mit Segnungen verbunden ist, sondern auch mit Problemen verbunden sein kann und dass man darauf reagieren muss. Also die Idee, wir schaffen ein Grundrecht, selbst über diese Daten zu entscheiden, über diese Daten zu entscheiden und selbst tatsächlich Herr seiner Daten zu bleiben. Informationelle Selbstbestimmung ist ein Grundrecht, das Karlsruhe so umschrieben hat, mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wäre eine Rechtsordnung nicht vereinbar, in der Bürger nicht mehr wissen können, wer, was, wann, bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Es ist also zunächst mal ein Anspruch des Einzelnen, seine Gesprächspartner genauer zu kennen und zu wissen, was weiß der eigentlich über mich. Bevor ich auch nur das erste Wort mit ihm geredet habe, möchte ich wissen, auf welcher Basis reden wir eigentlich, was weißt du denn über mich? Wenn Sie die Frage heute im Jahr 2018 stellen, dann können Sie nur den Kopf schütteln. Sie haben überhaupt keine Ahnung mehr, Sie haben noch nicht mal mehr eine Vorstellung davon, wer, was, wann, bei welcher Gelegenheit über Sie weiß. Das ist Teil der Digitalisierung, das ist Teil der Entwicklung, in der wir drinstecken, dass wir tatsächlich den Überblick darüber, wer Informationen über uns hat, und zwar persönliche Informationen über uns hat. Wer weiß, wo wir wohnen, wer weiß, welche Handynummer wir haben, wer weiß, welche E-Mail-Accounts wir betreiben, wer weiß, wie gesund oder wie krank wir sind, wer weiß, wo wir im Urlaub waren, wer Bilder von uns kennt. Wer noch intensivere Informationen über uns hat, all das, herzlichen Dank, all das wissen wir heute eigentlich wunderbar, überhaupt nicht mehr. Wir haben noch nicht mal eine Vorstellung davon, wer zum Beispiel uns beobachtet, wenn wir im Internet surfen, wer uns trackt, wer sich dafür interessiert, wer sich sozusagen Notizen im Hintergrund macht, darüber, welche Seiten wir besucht haben, welche Meldungen wir gelesen haben. Wir haben überhaupt keine Vorstellung mehr davon, wer uns ortet zum Beispiel. Jeder, der ein Smartphone in der Hosentasche hat, der weiß genau oder sollte es jedenfalls wissen, dass der unser Anbieter, unser Kommunikationsdienstleister natürlich sehr genau weiß, wo wir sind. Jeder, der sein Smartphone in der Hosentasche hat und nicht die Ortungsdienste ausgestellt hat, teilt damit seinem Anbieter, der Telekom und anderen mit, ich bin heute Abend an der Uni Konstanz und höre mir einen Vortrag an. Das ist auch notwendig, das ist technisch gar nicht anders denkbar. Schließlich muss ja Ihr Dienstleister in der Lage sein, Sie zu erreichen, wenn ein Anruf für Sie reinkommt. Kann er ja nicht sagen, keine Ahnung, wo sich der Anschlussinhaber mal wieder rumtreibt, sondern er muss es wissen. Und das weiß er über Ihr Smartphone, dass sich in den nächsten Funkmast eingemeldet hat, in einer Funkzelle sich aufhält. Und deswegen sind Sie erreichbar. Deswegen ist Ihr Standort auch bekannt in urbanen Gegenden, bis auf wenige Meter genau zu orten. Im ländlichen Raum kann das auch mal ein Radius von einigen hundert Metern sein. Aber im Prinzip weiß jedenfalls einer, wo Sie sind. Und diese Informationen sind auch absolut relevant. Wir haben es regelmäßig, das wäre zum Beispiel schon ein Teil meiner Aufgaben, damit zu tun, dass Polizeibehörden in Notfallsituationen gerne wüssten, wo sie sind, wo sie sich aufhalten. Sei es, dass von ihnen eine Gefahr ausgeht oder sei es, dass sie einer Gefahr ausgesetzt sind. Und das Erste, was inzwischen Polizeibehörden in dem Kontext machen, ist, sie orten zu lassen. Und zwar nicht selbst, sondern einen Dienstleister zu fragen, nämlich die Telekom und Co. zu fragen, sag mal, wo ist eigentlich der Anschlussinhaber? Vielleicht könnt ihr uns ja sagen, in welcher Funkzelle der sich aufhält. Und schon weiß die Polizei, ob die Gefahr, die von ihnen ausgeht, eine relevante ist, ob die Gefahr, die für sie möglicherweise besteht, für sie tatsächlich besteht, wenn sie sich nämlich genau in der Funkzelle aufhalten, wo sich diese Gefahr realisieren könnte. Oder wenn Sie sehen, ah nee, der Anschlussinhaber sitzt gerade auf Madeira und feiert seinen 70. Geburtstag. Das kann heute aktuell dazu führen, dass wir nur noch eine vage Vorstellung davon haben, wer was wann, bei welcher Gelegenheit über uns weiß. Springen wir mal 30 Jahre weiter. Sie sehen, Sie erkennen einen aus meiner Sicht sehr interessanten, sehr vernünftigen Bundesinnenminister, der damals im Jahr 2016 an einem Abend des März 2016 diesen Satz gesagt hat, der bemerkenswert ist. Er hat gesagt, Datenschutz ist schön, aber Sicherheit hat Vorrang. Den Satz hat er gesagt an einem Abend, der an Scheußlichkeit kaum zu überbieten war. Das war der Abend, als in Paris die wirklich grauenvollen Anschläge stattgefunden haben, wo mitten in der Stadt Menschen niedergemäht wurden von Terroristen und wo nicht nur in Paris, sondern ganz Frankreich der Ausnahmezustand ausgerufen wurde. An diesem Abend sagte unser damaliger Innenminister in den Tagesthemen, Datenschutz ist schön, aber Sicherheit hat Vorrang. Damit möchte ich schon überleiten zu den Konfliktfeldern, die es im Bereich des Datenschutzes gibt. Wir haben gesehen, es gibt ein Grundrecht auf Datenschutz. Wir sehen aber auch, dass dieses Grundrecht keineswegs konfliktfrei dasteht, sondern dass es natürlich große und auch ernstzunehmende und relevante Interessen gibt, die dafür sprechen, dass wir dieses Grundrecht nicht ausüben oder dass dieses Grundrecht begrenzt wird. Datenschutz ist schön, aber Sicherheit hat Vorrang. Ich werde versuchen, Ihnen im Verlauf meines Vortrags zu zeigen, dass dieser Satz in fast jeder Hinsicht falsch ist. Erstens, und da werden Sie mir sehr schnell zustimmen, wir sind uns alle wahrscheinlich einig, Datenschutz ist nicht schön. Das stimmt gar nicht. Datenschutz ist schwierig. Datenschutz ist kontrovers. Datenschutz macht Mühe. Datenschutz ist manchmal vielleicht sogar bürokratisch. Ich stehe dafür mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass der Datenschutz vernünftig ist, dass er sinnvoll ist, dass er nicht übertreibt und dass er nicht sozusagen zum Bürokratiemonster wird. Aber Tatsache ist, Datenschutz steht im Konflikt. Er steht im Konflikt mit dem Thema Sicherheit. Und der zweite Fehler von unserem ehemaligen Innenminister, die Vorstellung, dass Sicherheit Vorrang habe vor einem Grundrecht, das kann man, glaube ich, ganz schnell ausräumen. Das kann natürlich gar nicht stimmen. Ein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung tritt neben andere Grundrechte, die wir kennen, Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung, Grundrecht auf ungestörte und freie Kommunikation, auch freie Telekommunikation, dass in diesen Bereichen die Sicherheit und die Sicherheitsinteressen des Staates Vorrang hätten, und zwar grundsätzlichen Vorrang hätten, vor den Rechten der Bürgerinnen und Bürger, das ist natürlich nicht der Fall. Das kann auch gar nicht sein. Wenn das der Fall wäre, würden wir nicht in einem freiheitlichen Staat leben, sondern in einer jedenfalls undemokratischen Ordnung. Sie sehen also ein Thema, das ich Ihnen heute Abend kurz vorstellen möchte, das konfliktbeladen ist, wo es selbst bei den höchsten Repräsentanten zumindest Missverständnisse oder auch sogar Fehlvorstellungen gibt. Ich will jetzt gar nicht von den Fehlvorstellungen seines Vorgängers sprechen, der ja mal das schöne Grundrecht, Supergrundrecht auf Sicherheit erfunden hat. Sie erinnern sich vielleicht an den früheren Innenminister. Ich will auch nicht über die Irrtümer seines Nachfolgers reden, aber selbst ein so intelligenter und schlauer Innenminister wie de Maizière hat offensichtlich mit dem Thema Schwierigkeiten gehabt, mit der Konfrontation zwischen Freiheit auf der einen Seite und Sicherheit auf der anderen Seite. Ich zeige Ihnen ein Bild, das 1993 zum ersten Mal im New Yorker erschienen ist. Denken Sie sich mal die drei Buchstaben oben drüber weg. So erschien dieses Bild im New Yorker und ein sehr schönes, sehr aussagekräftiges Bild mit der Unterzeile "On the Internet, nobody knows you're a dog." Das war die Frühphase des Internets 1993, als wirklich damit begann, das Internet auch für das breite Publikum, für die Öffentlichkeit nutzbar zu machen. Und damals wurde es verstanden als ein Freiraum, als ein neuer Freiraum, vielleicht auch ein bisschen als Wildwestraum, wo man Informationen austauschen kann, wo man mit den schönsten Blütenträumen, die man mit dem Thema verbinden kann, gleiches Wissen für alle weltweit garantieren wollte, wo man gesehen hat, welche Chancen im Internet nicht nur für die Kommunikation stecken, sondern auch für die Bildung, wo auch wirtschaftliche Interessen natürlich sehr früh mit dem Internet verknüpft wurden. Und ein Vorteil lag damals, Anfang der 90er Jahre, für alle auf der Hand. Das ist ja super spannend, dass ich mich dort in einen Raum hineinbegeben kann, einen virtuellen Raum, wo aber eigentlich niemand weiß, wer ich wirklich bin. Ja? Ich bin zwar jemand, der dort Informationen ablädt oder einsammelt, aber ob ich wirklich derjenige bin, mit dessen Namen ich dort unterwegs bin, ob ich wirklich in einer Kommunikation, zum Beispiel in einer E-Mail-Kommunikation, ob ich wirklich derjenige bin, für den ich mich ausgebe, ob ich nicht möglicherweise Pseudonym benutze, ob ich nicht tatsächlich das Internet nutze, um mich anonym herumzutreiben, das sahen damals viele Menschen als Chance an, als Chance zum Beispiel in Diktaturen, sich mit Informationen zu versorgen, via Internet, über das Internet Meinung zu verbreiten, Gleichgesinnte zu finden, sich zu organisieren, all das, was wesentlich später im sogenannten arabischen Frühling durchexerziert wurde, als weite Landstriche in Afrika und im Orient einen Ansatz, ein Gefühl von Freiheit und Demokratie entwickelt haben. All das verband man damals mit dem Internet, mit der Idee neuer Freiraum, wo es eben sogar so ist, dass man noch nicht mal rauskriegen konnte im Internet, ob man Mensch ist, der dort kommuniziert, oder Hund. Jetzt nehmen Sie nochmal die Überschrift in den Blick, NSA. Also einer der inzwischen größten Geheimdienste der USA, der sich genau dieses Thema on the Internet, nobody knows you're a dog, zum Angriffsziel genommen hat und gesagt hat, ich glaube, wir fahren mal eine andere Linie. Wir akzeptieren das Internet nicht mehr als einen Raum, wo man sich frei und anonym, insofern auch ungefährdet, unterhalten kann, wo man frei kommunizieren kann, sondern wir fahren einen Ansatz, der uns damals 2012, als geradezu absurd erschien, von dem wir aber heute alle wissen, dass er genauso praktiziert wird, nämlich die Vorstellung, die die NSA entwickelt hat, wir versuchen, diesen neuen virtuellen Raum, das Internet, komplett zu kartografieren. Wir versuchen, alles, was dort stattfindet, zu dokumentieren, festzuhalten, zu speichern und auszuwerten. Das heißt, dieselbe Karikatur, 20 Jahre später, mit all dem, was uns Edward Snowden über die Machenschaften und Zielsetzungen der NSA offenbart hat, stellt sich vollkommen anders dar. Aus heutiger Sicht ist das Internet einer der bestüberwachten Räume, die wir überhaupt haben. Sie können keinen Klick setzen, Sie können keine Seite aufrufen, Sie können keinen Artikel lesen, Sie können kein Bild posten, Sie können an keinem Chat teilnehmen, ohne dass private und staatliche Stellen Ihre Bewegungen im Internet dokumentieren. Das ist zum Teil technisch gar nicht anders vorstellbar, aber das ist eben auch zum Teil unter ökonomischen Gesichtspunkten ertragreich und das ist auch unter Sicherheitsgesichtspunkten inzwischen ein Ansatz, siehe NSA, der ganz breit gefahren wird. Das Internet ist inzwischen einer der bestüberwachten Orte und im Internet zu surfen, sich dort zu bewegen, ermöglicht oder bedeutet nicht nur, dass staatliche und private Stellen rausfinden, ob sie Männlein, Weiblein oder Hund sind, sondern sie tatsächlich dort auch zu identifizieren und dort sehr genau zu verfolgen, ein Profil über sie anzulegen, um es wirtschaftlich auszuwerten oder unter Sicherheitsgesichtspunkten, unter staatlichen Gesichtspunkten herauszufinden, ob sie sich dort aus problematischen Gründen bewegen, ob sie möglicherweise Kriminelles im Schilde führen oder ob sie mit anderen Menschen Kontakt haben, woraus sie selbst möglicherweise als Sicherheitsrisiko eingestuft werden könnten. Dieses Bild, mit 20 Jahren Abstand betrachtet, zeigt die gesamte Problematik, die wir inzwischen im Zeitalter der Digitalisierung mit dem Schutz personenbezogener Daten verbinden. Ein virtueller Raum, der ursprünglich als Freiheitsraum, in dem wir uns mit Tarnkappe bewegen können, aufgebaut wurde, ist inzwischen zu einem Raum geworden, wo wir uns sehr, sehr genau überlegen müssen, wie verhalten wir uns dort, was bedeutet es eigentlich, bestimmte Seiten aufzurufen oder nicht aufzurufen. Ein Raum der Freiheit wurde ein Raum der nahezu vollständigen Überwachung unter ökonomischen und unter sicherheitspolitischen Gesichtspunkten. Ich rede nicht davon, dass es für das eine wie für das andere nicht gute Gründe gäbe. Natürlich ist es absolut sinnvoll, den virtuellen Raum nicht vollständig getrennt zu behandeln von unserer realen Umgebung. Wenn im Internet Kriminelles geschieht, lege ich jedenfalls sehr großen Wert darauf, dass staatliche Verfolgungsorgane das nicht nur aufklären, sondern auch tatsächlich den Tätern zuordnen und die einer gerechten Bestrafung zuführen. Was denn sonst? Aber wenn das mit den Kosten verbunden ist, dass wir alle bei unserer Bewegung im Internet, bei der Ausübung unserer Meinungsfreiheit, unserer Kommunikationsfreiheit, unserer wirtschaftlichen Freiheit tatsächlich alle überwacht werden, dann ist das ein Aspekt, über den wir dringend reden müssen und wo wir genau wieder vor die Frage gestellt sind, wie verteilen wir die Anteile von Freiheit auf der einen Seite, Sicherheit auf der anderen Seite und dritte Seite der ökonomischen Verwertung dessen, was wir machen, was unsere eigenen persönlichen Informationen angeht. Das hört sich alles noch sozusagen relativ abstrakt an. Niemand von uns hat vollständig die Thematik Internet durchdrungen. Niemand von uns hat wirklich eine vollständig gute Vorstellung davon, was es bedeutet, sich im virtuellen Raum zu bewegen. Und viele von uns haben noch jedenfalls gefühlsmäßig keine gute Beziehung zu dieser neuen Welt, zu diesem neuen Universum gefunden. Viele von uns, die zu Hause noch, also die etwas älteren Generationen, die noch zu Hause einen Desktop-PC haben und dort am Tisch sitzen und vor sich hin surfen, haben immer noch die Vorstellung, sie seien alleine. Sie sind ja auch alleine, es ist niemand sonst im Raum. Wenn jemand reinkäme, würde man sich überlegen, ob man gerne möchte, dass der auf den Monitor schaut oder nicht, aber solange keiner kommt, hat man den Eindruck, man ist ja allein unterwegs. Ein Eindruck, der bei der jüngeren Generation schon so überhaupt nicht mehr vorherrscht. Das Smartphone bzw. das Internet ist vom Desktop ins Smartphone gewandert. Wir führen das Internet bei uns in der Hosentasche mit und wir nutzen es, jedenfalls die jüngeren Generationen, viel intensiver, viel umfangreicher, als wir das bisher gewohnt waren und haben dementsprechend auch beginnen langsam, jedenfalls die jüngere Generation, auch eine gefühlsmäßige Beziehung zu diesem neuen Raum zu entwickeln, den älteren Generationen häufig nicht ohne weiteres sich für sie zu erschließen ist. Es gibt einen Punkt, wo alle, egal welches Alter sie haben, egal wie sie zum Datenschutz ansonsten stehen, wo alle sensibel sind für das Thema. Wir hören gerade als Datenschützer immer wieder das Thema, ich habe eigentlich nichts zu verbergen. Es ist mir doch egal, wenn irgendjemand, sei es ein privater Anbieter, sei es eine staatliche Stelle, irgendwas über mich weiß, ob ich jetzt um zu einer bestimmten Uhrzeit auf dem Marktplatz war, wann ich mit meinem Handy telefoniert habe, ob ich eine bestimmte Mail geschrieben habe, was soll das denn, ist doch nicht so spannend, ist doch nicht so interessant. Ich habe nichts zu verbergen. Abgesehen davon, dass aus juristischer Sicht die Frage vollkommen verkehrt herum gestellt ist, wir sind in einer freiheitlichen Ordnung ja keineswegs aufgefordert zu beweisen, dass wir uns ordnungsgemäß und freiheitsgerecht verhalten haben, sondern die Frage, ob auf unsere Daten zugegriffen werden kann, ist immer eine Frage, die in der Beweislast des Zugreifenden steht, also der staatlichen Stelle. Ich muss nicht als Bürger beweisen, dass ich nichts zu verbergen habe, sondern die staatliche Stelle muss beweisen und belegen können, dass sie in meine Privatsphäre eindringen darf. Nehmen wir mal das Thema weg. An einer Stelle habe ich das in meiner inzwischen doch schon 10-jährigen Tätigkeit im Datenschutzbereich, habe ich den Satz, ich habe ja nichts zu verbergen, noch nie gehört von den Betroffenen. Das ist im Bereich des Mitarbeiterdatenschutzes. Ich habe noch nie von einem Mitarbeiter gehört, es ist mir eigentlich egal, was mein Chef über mich weiß. Es ist mir eigentlich egal, ob meine Chefin meine Mails liest. Es ist mir eigentlich egal, ob mein Arbeitgeber mein Dienstfahrzeug ortet. Es ist mir eigentlich egal, ob mein Arbeitgeber mit dem Betriebsarzt so intensiv spricht, dass er nicht nur meine Arbeitsfähigkeit in Erfahrung bringt, sondern sogar einzelne Diagnosen, einzelne Krankheiten, unter denen ich leide. Ganz offensichtlich haben wir beim Bereich des sogenannten Beschäftigtendatenschutzes etwas, wo sich jeder unmittelbar betroffen fühlt und wo jeder unmittelbar auch merkt, das ist schwierig, das engt meine Freiräume ein, von der Bewerbungssituation bis hin zur Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses. Immer hat jeder, jedenfalls ist das unsere Erfahrung, in dem Bereich ein ganz sicheres Gespür dafür, wo er Grenzen ziehen möchte, wo er sich von einem Arbeitgeber abgrenzen möchte, von der Neugier des anderen abgrenzen möchte. Das Thema Mitarbeiter-Screenings ist ein ganz breites Thema. Das würde allein einen Abend füllen. Inzwischen nutzen sehr, sehr viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber die Möglichkeit, die Daten, die sie über ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sammeln, sei es aus dem Arbeitsprozess heraus, sei es aus dem Bewerbungsprozess heraus, sei es auch über Analysen der sonstigen Tätigkeit von Mitarbeitern. Ich mache mal eine Google-Suche von einem Mitarbeiter und schaue mal, was der sonst noch so macht in seiner Freizeit oder wie er sich äußert. Das sind Themen, die sich wirklich massiv verbreiten und die dazu führen, dass der größte Anteil der Beschwerden, die bei uns landet, als Aufsichtsbehörde für den Datenschutz inzwischen aus dem Bereich Beschäftigtendatenschutz kommt. Es sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, schwerpunktmäßig im privaten Sektor, aber durchaus auch im öffentlichen Bereich, auch die öffentlichen Beschäftigten, die zu uns kommen und sich darüber beschweren, dass aus ihrer Sicht das Führungspersonal in ihrem Betrieb, in ihrer Behörde übergriffig wird. Dass sie sich auf einmal für Informationen interessieren, die sie doch eigentlich nichts angehen. Und das ist eine sehr spannende Frage, weil sie auch immer damit verbunden ist, wie wir selbst noch die Vorstellung von dem, was privat ist und dem, was öffentlich sein kann, immer wieder neu entwickeln und auch immer wieder verteidigen. Und damit sind wir beim Kern meiner Thematik gelandet, nämlich bei der Frage, was genau ist heute eigentlich Datenschutz? Ich hatte Ihnen gezeigt, es gibt ein Grundrecht, es gibt Kontroversen, es gibt gegenläufige Rechte, aber es gibt einen Punkt, wo wir immer genau wissen, dass wir über Datenschutz reden. Und wir reden dann über den Datenschutz, wenn wir uns fragen, wie grenze ich das ab, was öffentlich ist, von dem ab, was privat ist. Wie unterteile ich das, die Räume, die ich für mich behalten will, über die ich mit anderen gar nicht reden möchte, oder nur mit einem ganz ausgewählten Kreis, einem privaten Raum, das kann die Familie sein, das können die Freunde sein, mit denen ich bestimmte Informationen über mich teile. Wie grenze ich das ab von dem, was jeder wissen kann? Und Sie wissen alle, dass diese Frage, wie trenne ich Privates von Öffentlichem, nicht nur sehr umstritten ist, sondern auch sehr individuell, sehr unterschiedlich und sehr zeitbedingt beantwortet wird. Die Frage, was öffentlich ist und was nicht, ist im 18. Jahrhundert fundamental anders beantwortet worden als heute. Ich könnte Ihnen, das sind Streitigkeiten, die sind schon lange vergessen, Beispiele anführen, dass es zum Beispiel im 17. und 18. Jahrhundert äußerst verpönt war, über das Versterben von Familienangehörigen öffentlich zu berichten. Es gab Anfang des 19. Jahrhunderts massiven Streit darüber, ob man zum Beispiel so etwas wie eine Todesanzeige verfassen dürfte. weil gesagt wurde, Moment, wenn da jemand stirbt, und sei es ein noch so enges Familienmitglied, das ist nichts, was die Öffentlichkeit was angeht. Das müssen wir für uns behalten. Das müsst ihr in der Familie halten und darüber wird nicht öffentlich geredet. Ich könnte Ihnen Beispiele bringen aus den 70er Jahren, Zeiten, die in Richtung auf die Volkszählung liefen, wo es massiven Streit darüber gab, unter welchen Bedingungen das Bild eines einzelnen Menschen, einer einzelnen Person veröffentlicht werden darf. Damals war das Medium die Zeitung, damals war das Medium das Fernsehen. Und dann denken Sie mal dran über die, an die wirklich großen, intensiven Auseinandersetzungen, die auf ganz anderer Ebene geführt wurden, mit solchen Formaten wie Big Brother, ja, wo zum ersten Mal im Fernsehen Privatleute gezeigt wurden, ihr Verhalten gezeigt wurde, auch ihre Intimsphäre offengelegt wurde. Und was das mit uns gemacht hat, mit uns als Gesellschaft und der Frage, wie trenne ich Privates von Öffentlichem. Und das vergleichen Sie dann mal bitte mit der Situation, die wir in den letzten 10, 15 Jahren durch das Erstarken von Social Media bekommen haben. Nämlich die Frage, was darf ich bei Facebook posten, was darf ich von mir preisgeben, was ist noch okay und was behalte ich besser für mich. Ganz offensichtlich werden die Antworten darauf sehr unterschiedlich getroffen. Ganz offensichtlich sind diese Antworten zeitbedingt und ganz offensichtlich ist es so, dass sehr, sehr viele von uns sehr unsicher sind. Das Schwierige an der Situation ist insbesondere, dass wir mit der Beantwortung dieser schwierigen Frage diejenigen, in Anführungszeichen, beauftragt haben, die die Frage am wenigsten gut beantworten können, nämlich unsere Kinder, die Jugendlichen, die genau an dieser Schnittstelle zu einer neuen digitalen Lebenswelt die Pioniere sind, die wir vielleicht nicht unbedingt losschicken, aber die wir auch nicht wirklich bremsen, die wir in ihren Unternehmungstouren im Internet, in Social Media vor allen Dingen, mehr oder weniger intensiv begleiten. Wer wollte schon, wer könnte schon als Erziehungsberechtigter wirklich sagen, was die eigenen Kinder im Netz so veranstalten? Wer könnte schon wirklich die Gefahren ernsthaft abschätzen? Außer er fährt eine ganz strenge Linie, die wir als Datenschützer als eher problematisch ansehen würden, nämlich zu sagen, du bist jetzt, halt 16, bist jetzt 16 Jahre alt geworden, aber kein Smartphone, kein Internet, es sei denn, ich sitze neben dir und bin dabei. Keine Kommunikation mit deinen Gleichaltrigen, keine Chance, sozusagen dich in diesem neuen virtuellen Raum frei zu entwickeln, frei dort deinen Weg zu gehen. Ich glaube, das machen die wenigsten. Und ich glaube, das wäre auch keine gute Idee, uns gerade die Heranwachsenden aus diesem Bereich auszuschließen. Aber umgekehrt halte ich es auch für wirklich keine gute Idee, gerade die Jugendlichen als Pioniere in diesen Raum reinzuschicken. Das ist das, was wir machen und das ist das, was uns, wo wir sehr genau schauen müssen, wohin die Reise geht. Mitarbeiter, Beschäftigtendatenschutz, das Thema ist uns allen nochmal bekannter geworden. Sie werden sich vielleicht erinnern, in den Jahren 2006 bis 2008 hatten wir eine ganze Fülle von Skandalen in dem Bereich. Das war einer. Damals war ein Herr Medorn bei der Bahn unterwegs und hat ein sogenanntes Mitarbeiterscreening unternommen, hat also tatsächlich flächendeckend die Daten, die er über seine Mitarbeiter hatte, genutzt, um rauszubekommen, zu ganz ehrenhaften Zwecken, rauszubekommen, ob dort Mitarbeiter sind, die rechtswidrige Taten begehen, die Bahn vielleicht hintergehen, untreue Tatbestände, verbotene Absprache mit anderen Unternehmen und hat entsprechend die Daten, die er von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hatte, genutzt und dort sogenannte intelligente Programme drüber laufen lassen. Allerweltsdaten, würden Sie sagen, Name, Adresse, Geburtsdatum kennt der Arbeitgeber natürlich von seinen Mitarbeitern. Kontonummer ist schon spannender, aber kennt der Arbeitgeber natürlich auch. Auch Handynummer, falls mal jemand erreichbar sein muss. Spannend wird es natürlich bei der Fülle an Daten, die Arbeitgeber inzwischen über Beschäftigte haben, weil sehr viele einen PC-Arbeitsplatz haben und dort natürlich sich einloggen, sich ausloggen. Mit den Informationen kann man tolle Sachen anstellen. Man kann gucken, wie schnell arbeitet ein Mitarbeiter, auch im Vergleich zu anderen. Man kann sich sehr genau anschauen, wer kommuniziert mit wem. Sie können sicher sein, wenn heute ein Unternehmen, das aus betrieblichen Gründen sich von, sagen wir, 10% der eigenen Belegschaft trennen muss, dass zunächst mal eine Analyse gemacht wird, wie die Kommunikationswege im Unternehmen laufen. Ja? Es wäre ja wirklich dumm, wenn Sie einen Kommunikationsknotenpunkt rauswerfen aus Ihrem Unternehmen, weil damit möglicherweise Sie Ihrem eigenen Unternehmen die Arbeitsfähigkeit nehmen. Das spricht doch viel dafür, jemanden zu nehmen, der eher am Rande steht, der möglicherweise auch von den anderen nicht so wahrgenommen wird und der sich offensichtlich weniger intensiv in die Geschäftsprozesse einbringt als andere. Gleichzeitig sehen Sie dann mit sofort die gesamte Problematik. Kann es wirklich sein, dass wir eine Analyse fahren, aus der wir entnehmen können, zum Beispiel ganz einfache, läppisch einfache Untersuchung, indem ich rausfinde, innerhalb welchen Zeitraums werden die Mails eines bestimmten Mitarbeiters von anderen gelesen? Werden die, wenn die Mail ankommt, sofort aufgemacht? Werden die erst nach 10 Minuten aufgemacht? Werden die erst nach 2 Tagen aufgemacht oder werden sie nie gelesen? Ja? Eine ganz einfache Untersuchung. Und Ergebnis dieser Untersuchung wird sein, dass Sie in gewisser Weise eine Abstimmung der Belegschaft über einen einzelnen Mitarbeiter auf diese Art und Weise dokumentieren können. Wenn ein Mitarbeiter ständig anderen Mitarbeitern schreibt und die lesen das nie, können Sie ziemlich sicher sein, dass wenn Sie auf diesen Mitarbeiter verzichten, wenn Sie den freisetzen, wie es so schön heißt, dass dadurch nicht viel Schaden entstehen wird. Umgekehrt, wenn Sie jemanden, einen Mitarbeiter haben, dessen Mails sofort gelesen werden, innerhalb der nächsten 5 Minuten, ist das entweder ein ganz hohes Tier, vor dem alle Respekt haben, oder es ist jemand, der was zu sagen hat, oder der jedenfalls interessant genug ist, um sofort seine Informationen zu lesen. Das heißt, allein aufgrund dieses läppischen Datums, wann wird eine eingehende Mail gelesen, können Sie sich Ihre Belegschaft anschauen und anfangen zu sortieren. Die Frage ist, wollen wir das zulassen? Die Frage ist, ist das fair? Es ist auch die Frage, ob das vernünftig ist, weil mit Sicherheit das Unternehmen nicht nur oder der Wert eines Mitarbeiters für ein Unternehmen nicht nur in seiner Kommunikationsfähigkeit besteht oder in der Frage, wie viel Wertschätzung ihm andere gegenüber an den Tag legen. Aber erst das ist inzwischen Standard in sehr vielen Unternehmen und die Frage stellt sich, darf man das? Geht das so? Darf man so damit umgehen? Wenn wir schauen auf die Reise schauen von 1982, da hatte ich ja angefangen, bis heute, dann ist das ein wahnsinniger Beschleunigungsprozess, mit dem wir es zu tun haben. Persönliche Informationen, die sehr, sehr lange Zeit für sozusagen Jahrtausende allein schon aus technischen Gründen im engsten Familienkreis blieben, dass diese Informationen inzwischen nicht nur viel intensiver, viel breiter geschaffen werden, sondern auch viel schneller verteilt werden, viel besser ausgenutzt, viel besser ausgewertet werden und sich dadurch die Situation des Umgangs mit personenbezogenen Daten radikal und qualitativ verändert hat in den letzten 10 Jahren, bestimmt jedenfalls auch in den letzten 5 Jahren. Sie sehen, dass wir es mit einem Bereich zu tun haben, wo die Kommunikation, die Kommunikationsfähigkeit, die Kommunikationsbedingungen offensichtlich ins Zentrum unseres Interesses geraten sind und wo man jedenfalls, wenn die großen und die wertvollsten Unternehmen, die wir heute auf der Welt haben und die sich alle mit dem Thema Auswertung personenbezogener Daten befassen, sei es ein Google, sei es Facebook, sei es Amazon, sei es eBay, dass diese Unternehmen ganz offensichtlich hier in der Kreation, in der Auswertung, in der Nutzung, auch in der Veräußerung personenbezogener Daten ein großes, ein ganz wichtiges Geschäftsfeld sehen, das heute gar nicht mehr wegzudenken ist. Wenn wir über Datenschutz reden, reden wir natürlich in erster Linie mit den Pionieren, die in dem Bereich unterwegs sind. Das sind die Schülerinnen und Schüler. Wir reden als Datenschützer ganz intensiv mit Schulklassen. Wir haben früher mal, das ist jetzt auch schon 6, 7, 8 Jahre her, gesagt, naja gut, wann kommen Schülerinnen und Schüler zum ersten Mal mit dem Thema Internet und Digitalisierung wirklich in Verbindung? Und dann haben wir uns so auf die 8., 9., 10. Klasse fokussiert. Inzwischen ist das viel zu spät. Inzwischen ist es so, dass ein Großteil der Schülerinnen und Schüler mit dem Wechsel zur weiterführenden Schule, also mit dem Eintritt in die 5. Klasse, ein Smartphone in der Hosentasche haben, einen mehr oder weniger unbegrenzten und unkontrollierten Zugang ins Internet haben und sich auch schon im Bereich Social Media intensiv tummeln. Gar nicht mehr bei Facebook. Facebook ist für die Jugendlichen von heute eigentlich ein zu alter Hut. Facebook hat ein Riesenproblem, dass sie zwar unglaublich viele Nutzer haben, auch sehr viele, die tatsächlich täglich oder zumindest wöchentlich dort ihre Informationen ablagern oder wieder einholen, dass aber der Altersdurchschnitt der Facebook-Nutzer in jedem Jahr fast um 1 Jahr steigt. Da sieht man, wie eine Kohorte durchmarschiert. Die Jugendlichen von heute sind auf anderen Ebenen. Die sind auf Snapchat unterwegs, sind auf Instagram unterwegs, WhatsApp hat eine ganze Zeit lang eine große Rolle gespielt und auch da machen wir extrem interessante Erfahrungen, die noch viel zu selten öffentlich diskutiert werden. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass sich Jungs und Mädchen in dem Alter sehr unterschiedlich verhalten. Wir haben gesehen, dass als WhatsApp aufkam, dass es in erster Linie die Mädchen waren, die in Scharen aus Facebook rausmarschiert sind und zu WhatsApp rübergegangen sind. Warum haben sie das gemacht? Schlicht und ergreifend, weil vielen Mädchen das Thema Facebook und Teilnahme dort, Pflege eines eigenen Accounts, zu aggressiv war. Das war die zu fordernd. Sie wollten nicht alle paar Tage wieder ein neues Bild von sich posten. Sie wollten nicht diese Werbeplattform für sich selbst betreiben, wo sie ständig gefragt wurden, dein Profilbild ist aber alt, mach mal Neues. Oder zeig uns doch mal ein bisschen mehr von dir. Und das waren jetzt nicht Aufforderungen, die von Facebook kamen, sondern das waren Aufforderungen, die aus der Gruppe kamen. Aus der Bezugsgruppe, aus der Peer Group von den Mädchen. Und die haben zum gewissen Zeitpunkt festgestellt, das ist uns eigentlich zu viel. Das wollen wir in der Form nicht haben. Und sind drüber marschiert zu WhatsApp, weil sie dort das machen konnten, was sie eigentlich wollten. Sie wollten sich gegenseitig zutexten. Sie wollten miteinander kommunizieren. Sie wollten sich Nachrichten schreiben. Viel intensiver als das Bemühen bei vielen Jungen waren in dem Alter, tatsächlich miteinander Inhalte auszutauschen, sind Mädchen scharenweise aus Facebook ausgetreten und zu WhatsApp rübergelaufen. Eine Untersuchung oder ein Phänomen, das noch viel zu wenig soziologisch untersucht wurde, aber sehr spannend ist. Als wir 2010, haben wir damit in Rheinland-Pfalz angefangen, in die Schulklassen reinmarschiert sind und mit Schülerinnen und Schülern über Facebook und die Problematik diskutiert haben, haben wir alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Wir sind mit erhobenem Zeigefinger dort reinmarschiert in die Schulklassen und haben gesagt, Facebook ist böse, geht dort raus. Ja? Und die Reaktion war eindeutig und niederschmetternd. Uns haben nämlich alle Schülerinnen und Schüler gesagt, also wenn ihr uns so kommt, könnt ihr gleich wieder gehen. Wir nutzen Facebook gerne, wir finden das toll. Das ist unsere Kommunikationsplattform. Wir wollen uns austauschen, wir wollen da auch nicht mehr auf diese alten Mails umsteigen, sondern wir wollen genau das machen, was so schön bunt und kommunikativ ist. Wir wollen auf Facebook unterwegs sein. Und wenn ihr versucht, uns das auszureden, liebe Datenschützer, haben wir kein Interesse an eurer Beratung. Also haben wir das ernst genommen, haben umgestellt und machen seitdem, ich würde sagen seit 2012, was anderes. Wir informieren. Wir informieren mit solchen Medien, mit solchen Ansätzen, die Sie hier sehen. Zwei Schweinchen unterhalten sich, sitzen im Koben beim Bauern und das eine Schweinchen sagt dem anderen Schweinchen, ist das nicht großartig hier? Ist es da wirklich toll? Wir haben nichts zu bezahlen. Wir brauchen nicht mal für die Unterkunft dem Bauern was zu bezahlen. Und das andere Schweinchen sagt, ja, klasse, super. Und selbst das Essen ist umsonst. Ja, das ist die Methode Facebook, um die es geht. Und der aufklärende Spruch sagt, wenn du eine Leistung bekommst, Unterkunft, Essen und Ähnliches, und du musst nichts dafür bezahlen, spricht sehr, sehr viel dafür, dass du tatsächlich gar nicht der Kunde bist, sondern dass du das Produkt bist, das verkauft wird. Das kann man am Beispiel der Schweinchen ganz gut erklären. Und das kann man auch den Schülerinnen und Schülern auf der Basis erklären, wie das Geschäftsmodell von Facebook aussieht, dass es darum geht, dass Facebook mit den persönlichen Informationen seiner Nutzer Geld generiert, an anderer Stelle hauptsächlich im Bereich der Werbung, damit den Unternehmenswert herstellt, den Facebook heute hat, 40 Milliarden Dollar an der Börse wert und das auf die Art und Weise natürlich ein Fehlverständnis entstehen könnte, dass derjenige, der einen Facebook-Account hat, Vertragspartner von Facebook ist. Nee, der Vertragspartner von Facebook ist der Werbekunde, der sich von Facebook den Zugang zu diesen einzelnen Nutzer-Accounts kaufen kann, indem er Facebook ihm genau sagen kann, wir haben von Nutzer XYZ ein Profil angelegt, so und so alt, folgendes Geschlecht, interessiert sich für die folgenden Dinge, ist ein Katzenfreund, liebt Formel 1 und geht gerne auf die Balearen zum Urlaub. Wenn du, lieber Werbekunde, genau diese Zielgruppe erreichen willst, davon haben wir in Europa, in Deutschland, in Baden-Württemberg 1,7 Millionen Nutzer und wir versprechen dir, dass wir deine Werbebotschaft genau an diese Accounts bringen. Das ist dir alles. Das sind die Kunden von Facebook, die diese Zugangsmöglichkeit nutzen und Facebook ist viel zu schlau, Nutzerdaten 1:1 an diese Werbekunden weiterzugeben, dann wären die Daten ja weg. Sondern Facebook sagt nur und verspricht, dem Werbekunden, wir transportieren deine Botschaft genau an die Nutzer. Wir sagen dir nicht, wer die einzelnen Nutzer sind. Wir sagen dir nur, das ist das Profil, das passt auf deine, für deine Werbebotschaft. Bezahl uns dafür und dann machen wir das so. Darüber kann man mit Jugendlichen gut reden. Denen kann man das Thema erklären. Denen kann man erklären, warum Facebook kostenlos an Anführungszeichen angeboten wird und warum das für gerade auch für Jugendliche ein besonderes Problem ist. Damit hatten wir tatsächlich mehr Erfolg. Ich komme zum Schluss, um Ihnen nochmal Dinge zu erzählen, die Sie alle schon wissen. Das Thema Digitalisierung greift um sich und es ist inzwischen überall greifbar. Nicht nur mit den Smartphones, die wir in der Hosentasche mit uns tragen und die uns auf Schritt und Tritt begleiten, die unsere Schritte zählen, die unsere Standorte aufnehmen, die unser Kommunikationsverhalten protokollieren, sondern wir haben diese Form der neuen, smarten Techniken inzwischen auch in unsere Privatsphäre hineingelassen, in unser eigenes Home Sweet Home. Wir bauen ein Smart Home auf, das unter den verschiedensten Gesichtspunkten, sei es ökologisch, sei es ökonomisch, auf einmal viel effizienter, viel interessanter, auch viel erfolgreicher, in Anführungszeichen, geregelt werden kann, als wir das bisher so kannten. Das fängt damit an, dass man von weit weg aus dem Urlaub heraus die Jalousien rauf und runter fahren kann. Das geht weiter, dass man einen Besucher, der an der Tür klingelt, über Smartphone sozusagen entgegennehmen kann und ihm sagen kann, sei doch so gut, gib das Paket gegenüber beim Nachbarn ab. Ich bin gerade nicht erreichbar, kann das aber dann später dort abholen. Und auf die Art und Weise lassen wir diese Techniken in unseren unmittelbaren, in unsere räumliche Nähe eindringen und verlieren in weiten Bereichen das, was wir Privatsphäre, jedenfalls bisher als Privatsphäre, gekannt haben. Für viele von uns wird das hier, das Smart Car, das uns breit angrinst, zu dem Erlebnis werden, zu der wird uns das sogenannte autonome Fahren deutlich machen, wie weit wir schon mit der Digitalisierung gekommen wird. Ich sage Ihnen voraus, ob dieses selbstfahrende Fahrzeug jetzt in 5 Jahren kommt oder in 7, spielt keine große Rolle. Aber es wird das, was wir mit PKWs, mit dem Fahren verbinden, fundamental verändern und auf den Kopf stellen. Wir haben immer noch und das ist ja eines der Ergebnisse der Umweltdebatten, die wir in den letzten Jahren hatten, wir haben immer noch ein sehr freiheitsorientiertes Verhältnis zum Fahren, zu unseren Fahrzeugen. Fahrzeuge sind nach wie vor ein Statussymbol, auch Ausdruck in gewisser Weise unserer Persönlichkeit. Das wird sich fundamental ändern, sobald wir selbst nicht mehr am Steuer sitzen. Und ich sage Ihnen auch voraus, viele von uns werden in wenigen Jahren schon deswegen, allein deswegen nicht mehr am Steuer sitzen können, weil wir uns das nicht mehr leisten können. Warum ist das so? Ganz einfach. Weil das Versprechen des autonomen Fahrens darin besteht, dass durch Fahrzeuge, die mit Tausenden von Sensoren ausgestattet sind, die das Thema Sicherheit im Straßenverkehr viel besser in den Griff zu bekommen ist, als wenn jeder selbst fährt. Und da reden wir nicht nur von den Fahranfängern, sondern da reden wir auch von denjenigen, die tatsächlich sich ausleben über die Fahrzeuge. Da reden wir über unterschiedliche Fahrstile, die ökonomisch betrachtet oder versicherungsmäßig betrachtet einfach nur Risiken sind. Sobald ein gewisser Anteil an autonomem Fahren unseren Verkehr ausmachen wird, werden die Versicherer sofort umstellen und werden sagen, passt mal auf, wenn du durch deinen persönlichen Fahrstil ein höheres Risiko produzierst, als wir hätten, wenn wir einen schönen Algorithmus am Steuer hätten, der zwar nicht hundertprozentig sicher ist, aber doch in 99% der Fälle besser fährt als du. Genau in diesem Moment wird es begründungsbedürftig, warum man noch selbst fahren will und warum man selbst ein Risiko setzen möchte. Und die Versicherer werden sich das bezahlen lassen. Die werden sagen, wenn du persönlich fahren willst, kannst du machen, ist aber teuer. Ja, du bist ein Risiko für uns. Auf einmal treffen sich die Themen Sicherheit und Freiheit an einer ganz anderen Stelle, wo wir sie gar nicht vermutet haben. Und das wird unser Verhältnis zum Autofahren massiv verändern. Das wird aus meiner Sicht dazu führen, dass das Thema in Zukunft überhaupt nicht mehr mit Freiheit, mit Selbstverwirklichung, vielleicht noch ein bisschen mit Status verbunden sein wird und dass sich die Wahrnehmung einer ganzen Industrie komplett ändern wird. Auch zum Abgesang auf das Thema gehört das Projekt Schutzranzen. Auch da mache ich eine Prognose. In der Sache kennen Sie das möglicherweise, ein Projekt, das in Ludwigsburg nördlich von Stuttgart lief. Eine sehr gute Idee, dass man nämlich gesagt hat, viele von unseren Kindern sind doch auf dem Schulweg in einer schwierigen Situation, müssen mit dem Straßenverkehr zurechtkommen, müssen mit den Freunden zurechtkommen, müssen, da gibt es Einwirkungen von außen auf die Kinder. Da wäre es doch eigentlich schöner, wenn wir wüssten, wo unsere Kinder gerade sind und wenn wir den Kindern eine Chance geben, in schwierigen Situationen die Eltern zu benachrichtigen. Das ist die Idee des Schutzranzens. Da wird ein kleiner GPS-Sender in den Schulranzen reingebaut und in einer Notsituation kann das Kind auf den Knopf drücken und wird unmittelbar mit dem Smartphone von Mama und Papa verbunden. Man kann sagen, ich habe mich verlaufen oder mir geht es nicht gut oder da ist jemand, der läuft hinter mir her, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Tolle Sache, total vernünftig. Das steigert die Sicherheit unserer Kinder auf dem Schulweg. Und wenn man das ein bisschen näher diskutiert, ist man direkt in der Kontroverse drin, wo sich wirklich viele, auch wirklich ganz unterschiedliche Ansätze, verschiedene Vorstellungswelten entwickeln lassen. Die GPS-Ordnung unserer Kinder, die wir bisher nur ganz rudimentär betreiben. Es gibt auch schon Eltern, die das Smartphone ihrer Kinder tracken, also die jederzeit in der Lage sind, das Handy der Kinder anzusteuern, zu gucken und zu orten und zu gucken, wo ist mein Kind eigentlich gerade. Machen nicht viele, machen manche. In Notsituationen, glaube ich, wird jeder Verständnis haben. Ja, sie sitzen zu Hause, wissen genau, das Kind müsste eigentlich um 22:45 zu Hause sein und es wird 00:30 und es wird 16:45 und das Kind ist immer noch nicht da. Und dann fragen sie in der Nachbarschaft, wo ist er denn? Sind eure Kinder schon da? Ja, unsere Kinder sind da. Und dann wird es 01:00 und dann wird es 00:45 und ich sage Ihnen, spätestens um 00:45 nutzen Sie die Möglichkeit zu gucken, wo ist mein Kind denn eigentlich und orten Ihr Kind. Hört sich vernünftig an, macht aber was mit uns und macht was mit unseren Kindern. Zum Beispiel ein Aspekt, der bei dem Schutzranzen mit angeboten wird. Sie können einen Schulweg für das Kind festlegen. Sie können sagen, mein Kind hat diesen Schulweg und ich habe ihm immer gesagt, vorne an dem Zebrastreifen vor der Metzgerei gehst du links, du gehst nicht rechts rum. Da sitzt irgendwie, da ist mir zu viel Verkehr oder das ist ein ziemlich mieses Viertel. Du gehst links an der Bäckerei vorbei zur Schule. Da können Sie so einen Weg festlegen. Und, das bietet Ihnen der Schutzranzen an, sobald Ihr Kind vom rechten Weg abweicht, kriegen Sie einen Anruf aufs Smartphone. Das Kind ist rechts abgebogen, sollte eigentlich links abgebogen sein. Und dann sind Sie in der Lage, das Kind anzurufen und sagen, hör mal zu, was machst du da schon wieder? Du sollst links rumgehen. Ja? Denken Sie darüber nach, ob Sie das sinnvoll finden. Wir reden über Chancen und Risiken der Digitalisierung und ich sage Ihnen voraus, nächste Prognose, in 5 Jahren werden wir nicht mehr darüber reden, was das für Eltern sind, die ihre Kinder auf diese Art und Weise überwachen. Und wir werden nicht mehr darüber reden, dass das scheußlich ist und mit unserer Vorstellung von Kindheit und Verantwortungszuwachs und selbst Dinge lernen und auch mal in gefährliche Situationen reinkommen und sie bewältigen. Wir werden nicht mehr darüber reden, sondern wir werden darüber reden, wie verantwortungslos es ist von Eltern, ihre Kinder nicht mit entsprechenden Schutzranzen auszustatten. Wie kann es denn sein, dass ein Kind abhanden kommt? Haben denn die Eltern sich nicht gesorgt? Haben die denn nicht dafür gesorgt, dass sie jedenfalls im Notfall ihr Kind auch mal orten können? Was ist das für eine Vernachlässigung unserer Kinder, wo doch jeder weiß, welche Gefahren heute auf der Straße lauern? Das wird die Diskussion sein und nicht die Diskussion auch die armen Kinder. Das Thema Digitalisierung hat viele Seiten und sie hat Seiten, die, ich will es nicht überdehnen, damit wir auch noch diskutieren können, die im Wesentlichen mit unserem eigenen Verhalten zu tun haben. Wir sind alle WhatsApp-Nutzer. Wir nutzen Google und nicht Startpage, die wesentlich datenschutzfreundlichere Alternative zu Google. Wir nutzen Facebook vielleicht, wir nutzen möglicherweise andere Social Medias. Wir setzen in vielen Bereichen Kameras ein, sehr viele Private setzen im persönlichen Umfeld Kameras ein. Wir haben alle eine Kamera in der Hosentasche, die wir auch mal ziehen können, wenn was besonders Lustiges oder Interessantes passiert, damit wir das auf YouTube hochladen können. Inzwischen sind unsere Wälder angefüllt mit einer 6-stelligen Zahl. Mehrere 100.000 Wildkameras hängen in den Wäldern und gucken, was im Wesentlichen geht es da tatsächlich um Tiere, die beobachtet werden sollen. Und wir finden das normal und wir finden das absolut nachvollziehbar. Ich zeige Ihnen noch einen Aspekt, der Ach schade, habe ich gar nicht dabei. Wirklich in dem Bereich auch für viel Furore gesagt hat, ich komme gleich nochmal drauf zurück. Was ist die Rolle der Datenschützer? Was ist die Rolle des Landesbeauftragten für den Datenschutz in dem Bereich? Das ist schnell erzählt. Unsere Rolle, ich habe sie im Laufe meines Vortrags Ihnen dargestellt, ist im Wesentlichen für dieses Grundrecht zu werben, dafür zu sensibilisieren und die Frage zu stellen, wo ist denn unsere Privatsphäre heute bedroht? Wie entscheidet der Einzelne über die Abgrenzung von dem, was privat ist und dem, was öffentlich sein kann? Entscheidet das wirklich noch? Wir versuchen, Debatten anzustoßen in dem Bereich und eine gewisse Orientierung zu geben. Ich habe das Wort Datenschutzgrundverordnung noch gar nicht in den Mund genommen. Vielleicht kommt es gleich in der Diskussion nochmal hoch. Hat sich gar nicht so viel geändert, bis auf einen wesentlichen Punkt. Datenschutzverstöße werden immer teurer und sollen es auch sein. Letzte Folie, die ich Ihnen zeigen will. Es geht tatsächlich darum, dass wir uns mit den Herausforderungen der Digitalisierung auseinandersetzen. Das ist ein Gebiet, wo es sehr viel Unsicherheit gibt und geben muss, weil es ein extrem sich schnell entwickelndes Gebiet ist, weil es unübersichtlich ist, weil es ganz schwer ist, auch Ratschläge zu geben. Ist jetzt der Schutzranzen eine gute Idee oder ist es nicht? Ist das autonome Fahren jetzt tatsächlich unsere Zukunft oder sollten wir das möglichst schnell wieder abblasen? Ist es nicht so, dass wir mit Ansätzen wie der Vorratsdatenspeicherung oder der Überwachung öffentlicher Plätze durch Polizei und andere Sicherheitsbehörden, dass wir damit ganz gut fahren? Genau diese Debatte brauchen wir, in dieser Debatte stecken wir drin. Und was am Ende der Einzelne, wo der Einzelne seine Antworten gibt, gibt ihm nicht der Datenschutz vor. Die Antworten gibt jeder selbst. Die Antwort, was man selbst für persönlich, für privat und für öffentlich hält auf der anderen Seite, kann man nur selbst geben. Deswegen werden Sie heute von Datenschützern nicht mehr hören, geht raus aus Facebook, Facebook ist böse. Sie werden von Datenschützern nicht mehr hören, Sicherheitsbehörden übertreiben, der Verfassungsschutz gehört abgeschafft. Sie kriegen von Datenschützern heute viel differenziertere, viel zurückhaltendere Antworten und das muss auch so sein, nämlich Grundrechtsträger sind Sie. Und nur der Grundrechtsträger selbst kann für sich die persönliche Entscheidung treffen, was privat sein soll und was öffentlich sein kann. Und diese Entscheidung nimmt Ihnen niemand ab. Wir können Sie in dem Bereich beraten, wir können Sie unterstützen, wir können Sie auf Probleme hinweisen, wir können Ihnen zeigen, wie man das technisch umsetzt, aber die Entscheidung müssen Sie treffen und Sie treffen sie jeden Tag. Ich hoffe, ich habe Sie dazu anregen können, diese Entscheidung vielleicht in der nächsten Zeit etwas bewusster zu treffen und genau die Fragen zu stellen, die wir in dem Bereich brauchen. Wir versuchen, ein Teil der Antwort zu sein. Vielen Dank.